Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir kommen zu den Perspektiven. Und hier blicken wir heute zurück auf ein verschwundenes Stück Schweiz. Die Zeit des katholischen Milieus von 1848 bis 1950. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass die konservativen Katholiken damals in den Augen der liberal-freisinnigen Mehrheit als eher unsichere Patrioten galten und die Katholiken selbst sich als Bürger zweiter Klasse sahen. Der Freiburger Historiker und Katholizismusforscher Urs Altermatt hat das Buch »Konfession, Nation und Rom« geschrieben. Heidi Kronenberg spricht mit ihm über den langen Marsch des Schweizer Katholizismus aus dem konfessionellen Ghetto in die gesellschaftliche Anerkennung und über die Frage, ob heute die Muslime in der Schweiz ähnliche Integrationsprobleme haben wie die Katholiken vor 100 Jahren. Zwischen Rom und Rütli, Urs Altermatt über die Geschichte des Schweizer Katholizismus.
Urs Altermatt, Sie sind Historiker und Sie haben sich ein Forscherleben lang mit der Geschichte des Schweizer Katholizismus auseinandergesetzt. Warum haben Sie sich diesem Thema verschrieben?
An der Universität Bern, wo ich hauptsächlich studiert habe, wollte ich etwas zur Parteigeschichte machen und habe dann das Thema gewählt, die katholisch-konservativen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Als ich dann 1980 nach Freiburg berufen worden bin, war hier natürlich eine andere Erwartung, als wenn wir so wollen, im reformierten Bern. Die Erwartung war, dass ich als neuer, junger Professor mich ein bisschen dem Schweizer Katholizismus wieder annehmen würde, wie mein Vorvorgänger das tat. Das war der Vater von Daniel Vasella, Oskar Vasella. Und deswegen habe ich mich dann ab diesem Zeitpunkt vermehrt der Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Katholizismus unter anderen Themen gewidmet. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann das Buch vor 20 Jahren Katholizismus und Moderne herausgegeben. Als ich diese Thematik wählte, war das noch gar nicht modisch. Also man betrieb Finanzgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Arbeiterbewegungsgeschichte. Und nun plötzlich wurde das modisch. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der Papst Wojtyła, also Johannes Paul II., wurde zu einer interessanten Figur. Dann natürlich all diese neuen religiösen Bewegungen spielten eine Rolle. Später kam der Islamismus dazu. Das führte dazu, dass das Thema Religion und Politik interessant geworden ist.
Sie selber, Urs Altermatt, sind im Kanton Solothurn aufgewachsen. Sie sprechen in Ihrem Buch «Konfession, Nation und Rom» vom Milieukatholizismus. Was bedeutet der Milieukatholizismus im Solothurnischen in den 40er und 50er Jahren?
Im Kanton Solothurn war ein Milieu um die CVP herum. Die Kirche war natürlich auch da, das war klar. Aber die CVP war eigentlich das Entscheidende. Ganz am Schluss kommt es darauf an, dass man CVP stimmt oder eben freisinnig stimmt oder sozialdemokratisch stimmt. Nun, um das zu gewährleisten, auch mit Hilfe der Kirche hat man dann so ein ganzes Vereinswesen aufgebaut. Es gab Jungwach, dann Jungmannschaft, es gab katholische Pfadfinder, Blauer Ring, dann Müttervereine für die Frauen, Arbeiterinnenvereine für die Angestellten. Es gab Männervereine, im Solothurnischen gab es meistens zwei oder drei Musikgesellschaften, also eine spielte konservativ, die andere spielte, wenn Sie sollen, freisinnig und die dritte spielte sozialdemokratisch. Und es gab drei oder vier Metzger bei uns im Dorf und wir mussten immer zu dem Metzger gehen, der am weitesten weg war. Das habe ich nie begriffen. Also später ist es mir dann klar geworden, das war eben ein katholischer, christdemokratischer Metzger. Es gab auch Illustrierte, wir haben nie das sogenannte gele Heftli gehabt, sondern die Woche. Die Woche, das war eine katholisch geprägte Illustrierte. Das ist so das Leben gewesen in den 50er Jahren. Und das meine ich eigentlich, wenn ich jetzt etwas biografisch dran gehe, unter Milieu.
Urs Altermatt analysiert in seinem neuen Buch Konfession, Nation und Rom den mehr als 100 Jahre dauernden Integrationsprozess der Katholiken in das politische und gesellschaftliche System der Schweiz zwischen 1848 und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 1848 wurde der Bundesstaat gegründet, nach dem Sieg der Liberalen im Bürgerkrieg gegen die katholischen Konservativen der 7 Sonderbundskantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Freiburg und Wallis. Wie heftig der Propagandakrieg in den 1840er Jahren tobte, zeigt das antikatholische Gedicht Das Jesuitenlied von Gottfried Keller, einem überzeugten Liberalen.
Hussa, Hussa, die Hatz geht los. Es kommt geritten, klein und groß, das springt und purzelt gar behend, das kreischt und zetert ohne End. Sie kommen, die Jesuiten. Von Kreuz und Fahne angeführt, den Giftsack hinten aufgeschnürt, der Fanatismus als Profos, die Dummheit folgt als Betteltross. Sie kommen, die Jesuiten. O Schweizerland, du schöne Braut, du bist dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind, vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten.
Die Niederlage im Sonderbundskrieg warf die Katholiken auf sich selbst zurück. Der Milieukatholizismus, das konfessionelle Ghetto, nahm seinen Anfang. Ein weit gefächertes Vereinswesen versorgte die Katholiken fortan in allen Lebenslagen. Die Abschottung gegen den liberalen Zeitgeist wurde verstärkt durch den Ultramontanismus. Die Ausrichtung auf den Papst ändert der Berge. Der Kulturkampf zwischen liberal-Freisinnigen und katholischen Konservativen spaltete die Schweiz. Die Liberalen schimpften die Katholiken unzuverlässige Patrioten, weil sie den Papst in Rom verehrten. Die Katholiken sahen sich als die wahren Urschweizer, die dem Rütli die Treue hielten. Schauen wir nun die Geschichte der Schweizer Katholiken im 19. Jahrhundert genauer an. Es gab eine massive Spannung zwischen liberalen und konservativen Kräften. Wovor, Urs Altermatt, hatten denn eigentlich die Katholiken Angst? Wogegen stemmten die sich?
Ich glaube, hier muss man das Wort Kulturkampf brauchen. Es war ein Kampf der geistigen Mächte um die Vorherrschaft der Menschen. Und es war ein Kampf, dieser Kulturkampf gegen die moderne Welt. Und diese moderne Welt ist von den Päpsten und Bischöfen apostrophiert worden mit Sozialismus, Liberalismus natürlich, alle Ismen, die man aufzählen kann.
Industrialismus.
Industrialismus. Also, aber es war in der Tat Angst vor der modernen Welt. Und auf konservativ-katholischer Seite hatte man Angst, den Einfluss auf die Schule zu verlieren, auf die Familie, Ehegesetzgebung, ein Stück Heimat zu verlieren. Dass man häufig eben mit religiösen, konfessionellen Etiketten versehen hat.
Sie sprechen vom Gang der Schweizer Katholiken ins Ghetto als Reaktion auf Liberalismus und Moderne, eben im Zusammenhang mit diesen Begriffen, die Sie jetzt ausgeführt haben. Was machte dieses katholische Ghetto aus?
Also das Wort Ghetto, das habe ich nicht selber erfunden, sondern es war eine Metapher, die man gebraucht hat, hüben und drüben. Ein Bild für den Rückzug der Katholiken in eine Art, ich brauche das Wort nicht Parallelgesellschaft, das ist pejorativ im Moment besetzt. Ich bezeichne es als Sondergesellschaft, wenn ich Englisch sprechen würde, Subculture, also eine Subkultur. Aber was will ich damit sagen? Eben, dass die Katholiken oder die konservativen Katholiken, die kirchentreuen Katholiken, von der Wiege bis zur Bahre sich eine Art Gegengesellschaft aufgebaut haben, ja, gegen die dominante national freisinnige Gesellschaft. Das heißt, ein guter Katholik wäre dann in einen katholischen Kindergarten gegangen mit Schwestern, wenn es gut ging, dann in eine katholische Schule. Also in St. Gallen gab es solche katholische Schulen, die man besuchen konnte. Dann in ein katholisches Kollegium in der Innerschweiz, in Schwyz, Stans, Engelberg, Einsiedeln.
Ingenbohl später.
Für die Mädchen Ingenbohl, Menzingen. Dann natürlich an die Uni Freiburg und nicht an Ketzer-Universitäten wie Zürich oder Basel oder Bern. Dann hat man sich in einer katholischen Krankenkasse versichert. Die wenigsten Leute heute wissen, dass hinter der Krankenkasse Concordia eigentlich eine katholische Krankenkasse aus dieser Gesellschaft ist. Da sind jetzt auch die Reformierten dabei. Das Geld auf der Raiffeisenkasse abgeben. Wer weiß in Bernbiet, wenn er jetzt die Raiffeisenkasse besucht und dort sein Geld deponiert, dass das ursprünglich katholische Kästchen, Bänklein sind. Also mein Urgroßvater hat 1901 noch eine der ersten Raiffeisenkassen in der Schweiz gegründet. Er hat selber reingegeben, damit die Bauern eben dort die ersten Geldgeschäfte machen konnten. Ich bin als Bub bei der katholischen Großmutter in den Ferien gewesen, dann durfte ich in der schönen Stube schlafen, weil die dort einen Gusch hatten. Also es gab so eine einfachere Stube und eine schöne Stube. Und in der schönen Stube, da war in der Ecke ein Riesenschrank. Das war immer etwas Geheimnisvolles. Das war der Tresor der Raiffeisenbank. Und mein Großvater und dann der Onkel und so weiter, die waren, heute würde man sagen, CEO von dieser Lokalbank. Also Bankverwalter nebenbei. Am Sonntag sind die Leute gekommen, mit schwarzen Hüten, die Männer. Also ich erinnere mich sehr gut. Das war nach der Messe, nach dem Amt. Dann haben sie in der minderen Stube gewartet und dann durften sie von da in die schöne Stube rein. Und weil Diskretion angesagt war, durch eine andere Türe war das Ganze so, weil es ein bisschen ein behäbiges Haus war, konnten die anderen rausgehen. Und einige, bei schönem Wetter, sind die vor dem Haus auf der Bank gesessen, haben dort den Stumpen geraucht, den Stumpen deponiert, Bankgeschäft erledigt und wieder runtergegangen.
Also da war ja eine sehr große Energie drin in diesem Milieu- und Organisationskatholizismus. Woher nahmen die Katholiken denn die Kraft, das alles aufrechtzuerhalten, zu gründen, durchzuziehen, auch gegen Widerstand durchzuziehen?
Man muss das einfach ganz simpel einmal so sehen. Schweizer haben eine Begabung, sich zu organisieren. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir eben eine demokratische Gesellschaft sind. Nun, diese Vereine hatten ja den Sinn, die Identität zu bewahren. Und das war natürlich nicht nur bei den Katholiken, die Freisinnigen, die Reformierten und so weiter organisieren sich auch so, weil man über diese Organisationen Einfluss in der Gesellschaft sucht. Und über allem dann die Partei. Für die Macht, um die Gesellschaft zu verändern in einer demokratischen Gesellschaft, müssen sie ja einen richtigen Wahlzettel einlegen in die Urne. Und deswegen spielte dann die Partei hier eine wichtige Rolle. Also im Grunde genommen ist die CVP ein Relikt aus der Zeit des Sonderbundskrieges.
Die katholisch-konservative Partei mobilisierte für Abstimmungen und Wahlen. Der eigentliche Großaufmarsch des Milieukatholizismus fand aber jeweils am Schweizerischen Katholikentag statt, der seit 1903 in unregelmäßigen Abständen bis 1954 stattfand. Ein Riesenfest aller Vereine mit einem Straßenumzug und einem Freiluftgottesdienst als Höhepunkt. Es war eine Demonstration des wachsenden Selbstbewusstseins. Bis zu 100.000 Männer nahmen an dieser Heerschau des Katholizismus teil. Frauen waren bloß Zaungäste. Die Veranstaltung beanspruchte, Stadt und Land, Arm und Reich als einig katholisch Volk zusammenzuführen, wie aus dem Aufruf zum 6. Schweizerischen Katholikentag von 1924 in Basel hervorgeht.
Katholische Männer vom Lande, auf nach Basel. Katholische Bauern, Arbeiter und Handwerker, ihr lieben Männer aus dem in redlichem Schaffen sich mühenden Mittelstande in Stadt und Land. An euch alle, alle, ihr geht unsere warme, herzliche Einladung zur Tagung am 2. Sonntag im August. Aus allen Kantonen erwarten wir euren Aufmarsch in starken Kolonnen. Der Gedanke der Zusammengehörigkeit der Stände, die nur dann glücklich leben und gedeihen können, wenn sie in aufrichtigem Wohlwollen und gegenseitigem Verständnis einander stützen und fördern, dieser Grund- und Kerngedanke christlicher Sozialreform soll in Basel aufs Neue zum kraftvollen Ausdruck kommen. Dass der Bauer eines Herzens und eines Sinnes mit dem Handwerker und Arbeiter marschiert, soll uns Zeuge sein, dass in unserem katholischen Volke das starke Vertrauen auf sozialen Fortschritt im echt christlichen Geiste des Klassenausgleiches und der Klassenversöhnung lebt. Neue Kraft und neuen Mut soll der Herzschlag des Katholikentages in alle Adern unseres Volkslebens senden, um unser katholisches Vaterhaus zu schützen und zu schirmen, um unserem lieben Vaterlande in treuer Hingabe zu dienen. Auf denn in hellen Scharen zum 6. Schweizerischen Katholikentage. Es fehle keiner beim großen Appell. Auf Wiedersehen in Basel.
Urs Altermatt, manövrierten sich die Katholiken durch den Aufbau einer Sondergesellschaft nicht selbst ins Abseits?
Meine Antwort ist ja und nein. Nein, als Minderheit brauchen sie einen sozial geschützten Rahmen, damit sie überleben können. Dasselbe sagen übrigens auch Juden in der Schweiz. Man braucht diesen Rahmen. Die jüdischen Organisationen haben genau die gleiche Funktion. Sie sind natürlich eine viel, viel kleinere Minderheit und noch viel mehr unter dem Druck der Mehrheitsgesellschaft. Dasselbe kann man für die Muslime sagen. Wenn natürlich dieser Rahmen dann zu einer Mauer wird, die nicht mehr durchlässig zur Gesellschaft wird, dann wird es schwierig.
Nun, Sie haben ja den Satz geprägt, der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto war Voraussetzung für den Weg aus dem Ghetto. Also heißt das, Fundamentalismus und Parallelgesellschaft waren nötig, damit die Katholiken den Anschluss an die Moderne dennoch schafften, gewissermaßen in einem zweiten Anlauf und dann eben selbst bestimmt.
Ich weiß, dass der Satz etwas paradox tönt, aber ich liebe solche paradoxe Sätze. Es hat sehr viele im Buch, die so formuliert sind. Ich will damit sagen, dadurch, dass die Katholiken diese Sondergesellschaft aufbauten, bauten sie eine Machtposition auf, also schützten sie sich gegen die Umwelt und bauten eine Machtposition auf, um von dort her sich zu integrieren. Also das ist ein bisschen die Ausdeutschung. Man kann es noch etwas paradoxer formulieren. Die Vereine, die sie bildet, sind ja ein modernes Mittel, das die Päpste gar nicht gerne hatten im 19. Jahrhundert. Also Vereine bilden, das war nicht die Sache der Päpste. Das, dann beginnen ja die Leute sich zu organisieren und so weiter. Aber das machten die Schweizer Katholiken, die fragten da nicht lange, ob das möglich sei oder nicht. Und mit diesen modernen Mitteln hatten sie, das ist das Paradoxe, antimoderne Ziele. Also sie wollten damit den Sozialismus verhindern, den Liberalismus und all diese Ismen. Und dadurch, das ist das Paradoxe an der Entwicklung, wir sprechen ja von einer 100-jährigen Entwicklung, modernisierten sie sich selbst. Also indem sie in Kontakt treten mit der Welt, beginnen sie einen Austausch mit dieser Welt und beginnen auch die Werte dieser Umwelt anzunehmen. Und das scheint mir, das ist ungeheuer wichtig auch für die heutige Diskussion, wenn wir von der Integration
der Muslime zum Beispiel sprechen.
Im Verlaufe der 100 Jahre von 1848 bis 1950 gelang es den Schweizer Katholiken, sich in den Bundesstaat zu integrieren und das Image, Bürger zweiter Klasse zu sein, abzustreifen. Zuerst eroberten sie die politische Macht in ihren Stammlanden zurück, in den ehemaligen Sonderbundskantonen Uri, Schwyz und Unterwalden, Wallis, Freiburg und Luzern. Auf nationaler Ebene wurden sie später referendumsfähig und stellten schließlich 1891 mit dem Entlebucher Josef Zemp den ersten katholischen Bundesrat. Die Hochstimmung, die diese Wahl auslöste, kommt in einem Artikel der Zeitung Vaterland deutlich zum Ausdruck.
Die katholisch-konservative Schweiz begeht heute einen Freuden- und Ehrentag. 44-jähriges an ihr begangenes Unrecht ist vor der vollendeten Tatsache der Wahl eines der besten ihrer Söhne in die oberste Landesbehörde gewichen. In einem Wahlgange und mit der imposanten Zahl von 129 von 154 abgegebenen gültigen Stimmen erhob nämlich heute die Vereinigte Bundesversammlung den Luzerner Abgeordneten Dr. Josef Zemp zur hohen Würde des Bundesrates. Die katholisch-konservative Schweiz freut sich des heute vollzogenen Aktes der Gerechtigkeit. Sie freut sich doppelt, als der Erkorene, dem Herzen der katholischen Schweiz entnommen, so ganz auch der Mann ihres Herzens ist. Mit besonderer Genugtuung aber blickt das konservative Luzerner Volk auf den heutigen Tag. Die Erhebung des wackern Parteihauptes zur Bundesratswürde bildet ein Ehrenblatt seiner Geschichte.
Später wurden die katholisch-konservativen Juniorpartner des liberalen Freisinns, geeint im Kampf gegen den Sozialismus. 1954 erreichten sie erstmals die Parität mit dem Freisinn. 1959 stifteten sie die Zauberformel im Bundesrat und sicherten sich so die Scharnierstelle zwischen links und rechts, die sie 2003 mit der Abwahl von Bundesrätin Ruth Metzler verloren. Das katholische, konservative Milieu begann sich aber bereits nach dem Zweiten Weltkrieg aufzulösen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die moderne Sexualmoral, der Individualismus und die Autoritätskritik setzten sich allmählich durch. Die gesellschaftliche Integration forderte von den Katholiken ihren Preis.
Kann man das Fazit ziehen, die Geschichte des Schweizer Katholizismus zwischen 1850 und 1950 ist eine Integrationserfolgsstory?
Es ist ganz bestimmt eine Integrationsgeschichte. Ende der 50er Jahre mit dem Höhepunkt. Aber was das Interessante ist, 1963 wird die katholische Kirche auch als Landeskirche im Kanton Zürich anerkannt.
Erst, muss man sagen.
Erst, ja, erst. 1963 erreicht die CVP national den Höhepunkt in Bezug auf die Prozentzahlen. Und 1973 wird das Verbot der Jesuiten aufgehoben. Und ich würde sagen, es ist symbolisch, man darf es nicht so schematisch sagen. Aber mit diesen Erfolgen beginnt die Erosion dieses Katholizismus. Einige Vereine verschwinden einfach. Katholikentage finden nicht mehr statt. Es überleben all jene Organisationen, die den Weg gefunden haben, in der Gesellschaft eine bestimmte Funktion auszuüben. Die Sportvereine unter anderem Namen blühen. Die Frauenvereine blühen, weil sie den Frauen, die jetzt eine neue Minderheit sind in der Gesellschaft, Dienstleistungen anbieten. Aber insgesamt, wenn Sie fragen, Integration, ja.
Einst prallten Katholizismus und Liberalismus im Kulturkampf aufeinander, heute ist die Auseinandersetzung mit anderen Religionen angesagt, insbesondere mit dem Islam. Wir leben ja definitiv in einer multireligiösen Gesellschaft. Urs Altermatt, sehen Sie Parallelen zwischen den Katholiken von einst und den Muslimen von heute in der Frage der Integration?
Jein, jein. Beide waren zum Teil Einwanderer. Also der Innerschweizer, der in Zürich sich niederließ, dort Arbeit suchte, war auch ein Einwanderer in einer für ihn fremden Welt. Also das ist die Parallele. Aber, und das kommt hinzu jetzt, nachdem sich die Schweiz und die Nationalstaaten konsolidiert haben, ja, das ist ein Unterschied zu 1850, sind die meisten Einwanderer muslimischer Religion doppelt fremd. Sie sind nicht Christen, in einer christlich oder säkularisiert christlich geprägten Umwelt. Und sie sind auch national fremd, sie sind nicht Schweizer. Was den Nidwaldnern nicht abgesprochen wurde, sie waren nur schlechte Schweizer, ja, damals. Aber hier haben wir natürlich eine doppelte Fremdheit und deswegen plädiere ich auch immer wieder, erstens, dass man anerkennt, dass Menschen mehrere Identitäten haben können, dass das zu unserer heutigen Welt gehört. Und zweitens, dass man die Integration, und ich weiß, das ist ein ketzerischer Gedanke, dass man die Integration am meisten fördert, indem man sie politisch integriert. Also indem man sie in Vereinen, in Parteien mitarbeiten lässt. Aber wenn sie natürlich nicht Schweizer sind, haben sie ja gar kein Stimmrecht. Ich würde diese Fristen, die wir haben, ganz radikal verkleinern. Das hat
also Einbürgerungs-
Einbürgerungspraxis. In der frühen Geschichte des Bundesstaates hat man gesagt, wenn jemand zuwandert, bei uns arbeitet und er Schweizer wird, dann soll er in die Armee. Und dann wird er dort durch die politische Betätigung und durch die Armee wird er zu einem guten Schweizer. Wir denken heute anders. Ja, also die Mehrheit denkt an, erst wenn er ein guter Schweizer ist, also wenn er integriert ist, dann kann er dann auch bei uns abstimmen.
Die Katholiken emanzipierten sich ja, indem sie sich zuerst ins Ghetto zurückzogen und dann sich wieder hinausbewegten. Was empfehlen Sie denn den Muslimen? Sollen die auch ihre eigene Parallelgesellschaft aufbauen oder nicht?
Ich würde Folgendes sagen, Integration braucht Zeit. Das Beispiel der Katholiken zeigt das. Also, es ist ein 100-jähriger Prozess. Von den Muslimen, die jetzt bei uns leben, verlangt man, dass man die in ein paar Jahren sich an unsere Gesellschaft angepasst haben. Das ist einfach nicht möglich. Nehmen Sie die Frauen. Wir diskutieren jetzt enorm, ganz dummerweise über die Burka, die ja niemand trägt eigentlich. Ja? Das Kopftuch stört mich überhaupt nicht. Also ich meine, im Wallis, im Luzernischen haben die Frauen bis in die 50er Jahre Kopftücher getragen. Das ist ganz normal. Ja, warum soll man jetzt einer bosnischen Frau das als ein falsches Zeichen, religiöses Zeichen werten? Man muss wirklich unterscheiden, was ist fundamental für unsere Gesellschaften, was ist nicht fundamental. Ich bin ein Anhänger, dass wirklich Zuwanderer unseren liberalen und demokratischen Rechtsstaat und seine Regeln einhalten müssen. Auch die Religionsfreiheit achten müssen, also nicht Zwang ausüben aufgrund der Religion. Auch die Menschenrechte. Aber es gibt sehr viele Bereiche, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und ich bin überzeugt, es wird nicht mehr lange gehen, dann haben wir auch Menschen muslimischer, buddhistischer Herkunft, die in unserem Land eine wichtige Rolle spielen. Und dafür ist das Beispiel der Schweizer Katholiken, die sich eben lange als Bürger zweiter Klasse verstanden haben, das Beispiel, wie eine Integration machbar und möglich ist.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.